NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. März 1900. Der Geburtstag der jüdischen Ärztin Lili Jahn.
Meine innigst geliebten Kinder, alle. Das ist eine lange und langweilige Reise.
Deutschland im März 1944. Züge mit Soldaten, mit Kriegsmaterial und Nachschub fahren an die Ostfront. Und Züge voll mit Menschen wie Lili Jahn aus Köln. Seit 3 Tagen hängt ihr Transport jetzt in Dresden fest. Am 21. März 1944 gelingt es ihr endlich, einen Brief an ihre 5 Kinder aus dem Zug zu schmuggeln.
Morgen Abend werden wir dann in Auschwitz sein. Die Mitteilungen darüber, wie es dort sein soll, sind sehr widersprechend. Es kann sein, dass ich erst nach 4 oder sogar nach 8 Wochen schreiben darf. Seid also bitte nicht in Sorge, wenn ihr jetzt länger nichts hören solltet.
Wenn Lili Jahn, Volljüdin, wie das Gestapo-Protokoll vermerkt, in dieser Zeit nicht verzweifelt, dann sind es die Gedanken an ihre Kinder. Sie schreibt ihnen Briefe, in die sie all ihre Liebe hineinpackt, die den Kindern und ihr selbst Mut machen sollen, sogar noch auf dem Weg nach Auschwitz.
Ich werde weiter tapfer sein und fest die Zähne zusammenbeißen und an euch denken und durchhalten, wenn es auch noch so schwer sein wird. Ich habe nur den einzigen heißen Wunsch, euch alle gesund wiederzusehen.
Wenig später stirbt sie im Vernichtungslager Auschwitz. Niemand ahnt, dass ihre Briefe überlebt haben.
In der Familie wurde darüber überhaupt nicht geredet. Wir haben dieses Thema, ich will nicht sagen ausgeklammert, aber es stand immer im Hintergrund als Gewissheit. Lili ist in Auschwitz umgebracht worden, aber das war's dann auch.
Der Enkel Martin Döri, Historiker und stellvertretender Chefredakteur des Spiegel, über den Zeitpunkt, als sich dies ändert.
Und dann hat die Geschichte erst eine richtige Bedeutung für mich bekommen mit dem Tod meines Onkels Gerhard Jahn, also des ältesten Kindes von Lili Jahn.
Der Onkel Gerhard Jahn war im Kabinett von Willy Brandt Bundesjustizminister.
Als der 1998 starb und in seinem Nachlass die Briefe gefunden wurden, erst dann begann die aktive Auseinandersetzung mit der Geschichte meiner Großmutter.
Martin Döri veröffentlicht die Briefe und schafft mit seinem Buch »Mein verwundetes Herz« ein eindrucksvolles Zeitdokument. Das Leben der Lili Jahn erzählt von ihr selbst in fast 300 Briefen. Lili wird am 5. März des Jahres 1900 in der Kölner Bismarckstraße geboren. Ihr Vater Josef Schlüchterer ist Fabrikant für Haushaltsbürsten und Rasenmäher. Die Mutter Balvine, einen Namen, den sie hasste und die sich Paula rufen ließ, also Paula Schloss, entstammt einer wohlhabenden Familie von Viehhändlern und Gutsbesitzern. Lili und ihre Schwester wachsen in einem weltoffenen jüdischen Elternhaus auf. Die Mutter ist die Fromme, die auf die Tradition achtet. Der Vater ist liberal, offen für Veränderungen. Beide zusammen legen Wert auf eine gute Ausbildung ihrer Töchter, pflegen Musik und Literatur. Diese Einheit aus jüdischer Tradition und Offenheit prägen den Lebensweg von Lili, die nach dem Abitur Medizin studiert. Ihre Schwester entscheidet sich für das Fach Chemie. Damals betrug der Anteil der Frauen unter den Studierenden gerade mal 2%. In einem studentischen Literatur- und Kunstzirkel lernt Lili 1923 Ernst Jahn kennen, einen jungen Arzt, und scheint sich Hals über Kopf in ihn verliebt zu haben. Sie nennt ihn ihren Amade.
Wir haben uns wohl in dieser wortlosen Stunde mehr verraten, als wir in Briefen auch nur andeuten können. Riesig gefreut habe ich mich, dass Sie überhaupt gekommen sind. Und wie liebevoll und feinsinnig Sie mir gestern das Buch überreichten.
Ernst Jahn ist so ganz anders als sie selbst. Schüchtern, unsicher, grüblerig, äußerlich der Typ preußischer Beamter. Und er ist evangelisch, was sie am allerwenigsten stört. Doch Ernst Jahn ist ein Mann, der sich in eine temperamentvolle Frau wie Lili verliebt und sich zugleich nach einem stillen, ergebenen Heimchen am Herd sehnt. Es wird Lili das Leben kosten. Doch das ahnt sie nicht.
Und nun nehme ich meinen Amadé in den Arm und küss ihn fein und still und hab ihn herzlich inniglich lieb. Und mögest du trotz aller Wolken und aller Schmerzen immer wieder dir bewusst werden, wie groß, wie stark, wie wunderbar das Leben ist.
Andererseits ist sie nicht blind, weiß um den Antisemitismus auch in Akademikerkreisen.
Und dann habe ich Sorge, ob nicht dir die Ehe mit einer Jüdin in deinem Beruf und deinem Vorwärtskommen Schwierigkeiten bereiten wird. Und ich bitte dich von Herzen, mir mit aller Offenheit darauf zu antworten.
Sorge bereitet ihr sein konservatives Männer- und Familienbild. Doch verbiegen lassen will sie sich für diese Ehe nicht. Ihre Briefe sind auch das Psychogramm einer Beziehung zwischen einer emanzipierten und studierten Frau und einem im traditionellen verhafteten Mann.
Das Liebliche und Sanfte liebe ich auch sehr, aber es erfüllt mich nicht ganz. Aber ich liebe heiß den Michelangelo, ich erglühe für den Faust, mich packt nichts so arg wie Bach und Beethoven. Und auch mit Kunst und Literatur der Gegenwart muss ich mich auseinandersetzen. Ob du mich begreifst, du kannst doch das Temperament, das du bei mir auf der einen der physischen Seite so liebst, auf der anderen der psychischen nicht wahr sein lassen wollen. Ach, lieb, sei nicht böse, aber irgendwie hatte und habe ich Angst. Du wolltest dies und jenes in mir ersticken, ja. Und dann wäre ich doch nicht mehr ich.
Die Antwort von Ernst ist nicht bekannt. Oder doch? Denn kurz darauf hält er bei den Eltern um Lillis Hand an. Selbstsicherheit verleiht ihm die Tatsache, dass er endlich seine eigene Arztpraxis aufmachen kann, in Immenhausen bei Kassel. Lillis Eltern stimmen zu und richten am 12. August 1926 in ihrer Wohnung die Trauung aus. Ein Rabbiner ist ebenfalls anwesend, spricht einen Segen über das junge Paar und Ernst in seiner Begeisterung für den Katholizismus fällt vor dem erstaunten jüdischen Geistlichen auf die Knie. Die glücklichste Zeit ihrer Ehe beginnt. Lilli zieht nach Immenhausen. Mit Hilfe ihrer Familie können sie ein Haus einrichten, eröffnen, höchst ungewöhnlich für die damalige Zeit, eine Doppelpraxis. Links das Schild Ernst Jahn Arzt, rechts das Schild Praxis Dr. Lilli Jahn. Im September 1927 wird Gerhard geboren, im Januar 1929 Ilse, ein Jahr später Johanna. Es werden noch Eva und Dorle folgen. Doch die glückliche Zeit währt nur kurz. Immenhausen ist eine kleine Arbeiterstadt. Sozialdemokraten und Kommunisten bilden auch nach den Wahlen von 1933 die Mehrheit. Die Nazis reißen mit Gewalt die Macht an sich, schlagen und foltern viele Mitglieder und Ratsherren der Linken. Und dann wenden sie sich auch in Immenhausen den Juden zu. Am 1. April 1933, dem sogenannten Judenboykotttag. Und wieder erfahren wir Näheres aus einem Brief von Lilli.
Denkt euch doch, auch über meinen Amadé hat man gestern den Boykott verhängt, weil er mich, eine Jüdin, zur Frau hat. Wie mich das zutiefst erschüttert hat, dafür fehlen mir die Worte.
Wenig später bringt Lilli Eva, ihr viertes Kind, zur Welt. Doch die politischen Umstände zwingen sie, ihre Praxis aufzugeben. Eine Entscheidung, die ihr allerdings angesichts der Freude, die ihr die Kinder bereiten, leichter fällt. Doch es wird einsam um sie. Der Vater ist gestorben, die Schwester emigriert nach England, die Mutter wird folgen. Lilian lehnt alle Aufforderungen ab, Deutschland zu verlassen, zur Schwester zu ziehen, denn Ernst kann sich einen Neuanfang im Ausland nicht vorstellen und Lilli will an der Seite ihres Mannes bleiben. November 1938. In Deutschland brennen die Synagogen. Und in Immenhausen? Lilli ist ja die einzige Jüdin im Ort. Dennoch, SA-Männer werfen dem Arzt-Ehepaar die Scheiben ein. Allerdings sind sie zu besoffen, um in das Haus einzudringen. Noch kann man zudem Lilli nichts anhaben. Verheiratet mit einem sogenannten Arier ist sie zunächst durch diesen geschützt. Viele antijüdische Maßnahmen und Demütigen bleiben ihr so erspart. Und das ärgert den Nazi-Bürgermeister.
Zu ihrem Schreiben vom 17. Januar 1942, Nummer 138/42, über privilegierte Mischehen, teile ich mit, dass sich die Bevölkerung sehr darüber erregt hat, dass die hiesige Arztfrau, Volljüdin, keinen Judenstern zu tragen braucht. Wenn in dieser Angelegenheit eine Abhilfe geschaffen werden könnte, würde dies von der ganzen Bevölkerung sehr begrüßt.
Der Volkszorn kann nicht so groß gewesen sein, denn die Praxis von Ernst läuft hervorragend, trotz seiner jüdischen Frau. Doch im gesamten Reich rollen jetzt schon seit fast einem Jahr die Deportationszüge. Lilli ist noch geschützt durch ihren Mann, aber die Katastrophe steht unmittelbar bevor. Aus dem Schreiben des Bürgermeisters an die NSDAP-Parteizentrale.
Gleichzeitig teile ich mit, dass bei der hiesigen Jüdin eine Abschiebung in Erwägung gezogen werden könnte. Da der Mann der Jüdin, Arzt, mit einer Arierärztin ein Verhältnis führt und von derselben in den nächsten Wochen ein Kind erwartet. Bei einer Abschiebung der Jüdin könnte die Arierärztin den Haushalt des Arztes Jan weiterführen. Und es könnte dadurch erzielt werden, dass die noch hier einzig wohnende Jüdin von hier verschwindet. Heil Hitler.
Das Privatleben erfährt eine tragische Wendung. Ernst Jahn beginnt mit der Ärztin Rita, die ihm in der Praxis helfen sollte, ein Verhältnis. Er holt Rita sogar ins Haus. Dort hilft Lilli 1942 der Geliebten ihres Mannes bei der Geburt ihres Kindes. Was dazu führt, dass Rita von der Ärztekammer offiziell gerüffelt wird, weil sie es zuließ, dass ihr von einer sogenannten Volljüdin geholfen wurde. Am 8. Oktober 1942 wird die Ehe geschieden. Und damit entfällt der bisherige Schutz durch den arischen Ehemann. Lilli ist vogelfrei. Im September 1943 wird sie in das Arbeitslager Breitenau bei Kassel eingeliefert. Mit vielen anderen Häftlingsfrauen wird sie als Zwangsarbeiterin in der Industrie eingesetzt, bis sie im Frühjahr 1944 von Breitenau nach Auschwitz deportiert wird. Ihre Briefe haben sie überlebt. An die 300 kann ihr Enkel, der Spiegelredakteur Martin Döri, über ein halbes Jahrhundert später aufspüren. Briefe, die bei den Geschwistern die alten Wunden wieder aufreißen.
Man hat meiner Mutter Anfang Januar 1945 also gesagt, ihr seid die Nächsten, die deportiert werden. Da kam dann also der Bürgermeister dieses kleinen Städtchens Immenhausen und hat gesagt, macht euch schon mal fertig, ihr seid die Nächsten, ihr seid bald dran. Aber dann ging der Krieg ja glücklicherweise zu Ende und insofern ist denen dann nichts mehr passiert. Sie waren etwa anderthalb Jahre nicht auf der Schule, durften dann natürlich wieder nach dem Krieg zur Schule gehen und auch Abitur machen.
Der Wahnsinn des Dritten Reiches geht selbst bei einem Nachgeborenen wie Martin Döri nicht spurlos vorbei. Er empfindet
so eine tiefe Verunsicherung, auch eine Angst vor Verlust, vor Untreue. Das sind so ja, Urängste, die da wach geworden sind durch diese konkrete Erfahrung. Also so ein sehr starker Impuls in Richtung Bindung, Festhalten, nicht loslassen. Das ist, glaube ich, etwas, was dann generationenübergreifend weitergegeben wird.
Ihm hat das Buch über seine Großmutter geholfen. Lilli Jahn, dem anonymen Vergessen so vieler Opfer zu entreißen, empfindet er wie die Erfüllung eines Vermächtnisses.
Ich hoffe, dass ich in ihrem Sinne gehandelt habe, indem ich dieses Buch veröffentlicht habe, indem ich ihre Geschichte erzählt habe, beispielhaft für Millionen anderer Geschichten, die nicht erzählt werden können.
Noch einmal Lilli Jahn aus ihrem letzten handschriftlichen Brief.
Und nun lebt alle miteinander nochmals wohl. Gerhard Junge, Ilse Maus, Hannele Kind, Everlein und mein Dorle-Schatz. Gott behüte euch. Wir bleiben unlöslich miteinander verbunden. Seid herzinniglich gegrüßt und geküsst von eurer treuen Mutti.
Im Zeitzeichen erinnerte Günther B. Ginzel an Lilli Jahn, die am 5. März 1900 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über die Geschichte der Tiefkühlkost.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.